ein Adlerküken. Es muss wohl irgendwie aus dem Nest rausgefallen sein und er nimmt das Küken mit nach Haus. Und zu Hause hat er einen Hühnerstall. Und er setzt dieses Küken in den Hühnerstall, dieses Adlerküken in den Hühnerstall. Und die Wochen, die Monate, die Jahre vergehen. Und der Adler wird größer und ist ausgewachsen. Und ein Adler ist ja ziemlich groß, 3 Meter Spannweite und entsprechender Körperbau dazu. Verhält sich wie ein Huhn. Klar, er sieht ja nur die Hühner den ganzen Tag. Und er kratzt da auf der Erde nach Körnern, zieht seine Würmer aus dem Boden, wie es ein Huhn macht. Und eines Tages kommt ein anderer Mann zu Besuch, jemand, der sich wirklich auskennt und sagt, hey du, da in deinem Hühnerstall, das ist kein Huhn, das ist ein Adler. Boah, auf die Erkenntnis ist der noch gar nicht gekommen vorher. Und er sagt dann, nee, das ist ein Huhn. Okay, ich habe den mal gefunden irgendwo und er sieht auch nicht so ganz aus wie ein Huhn, aber ich habe den erzogen wie ein Huhn. Also ist es ein Huhn. In meinen Augen ist es ein Huhn. Und er sagt, darf ich ein Experiment machen? Also der andere Mann, der da gerade zu Besuch kommt, darf ich ein Experiment machen? Ja, okay. Und er nimmt diesen Adler, hat ganz schönes Gewicht auf den Arm und sagt, hey Adler, flieg! Was meint er, was der Adler macht? Ich sehe euch hier kaum. Ja. Der legt ein Ei. Das ist ein Männchen, aber. Der sitzt da auf dem Arm oben und guckt nach unten, die ganzen Hennen, und hüpft runter und schaut weiter. Seine Körner, seine Würmer. Okay, überlegt sich der Mann. Darf ich noch ein Experiment machen am nächsten Tag? Und er überlegt, was könnte ich machen, dass der Adler wirklich draufkommt, hey, ich bin keine Henne, so eine Krampfhenne, die da irgendwo so ihr Dasein fristet, sondern ich bin ein Adler. Und er nimmt den Adler und steigt aufs Hausdach und denkt, so ein bisschen Höhenluft ist vielleicht ganz gut und sagt, hey Adler, flieg. Und das passiert genau dasselbe wie am Tag zuvor. Der guckt nach unten, ein bisschen mehr Abstand diesmal zum Hühnerstall, aber er hüpft nach unten und macht wieder seine Kratzbewegungen da unten, kratzt nach Würmern. Dritter Tag. Er sagt sich, ich probiere es jetzt noch ein einziges Mal und dann lasse ich es. Er nimmt den Adler, fährt raus aus der Stadt auf einen hohen Berg. Er packt sich den Adler hinten in den Rucksack und also der Kopf schaut noch raus und nimmt den Adler mit nach oben auf den Berg über die Wolken. Und er sagt nochmal, hey Adler, du hast das Herz eines Adlers. Und er lässt diesen Adler in die Sonne schauen und plötzlich merkt der Mann, der Adler fängt an zu zittern. Da ist irgendwas in ihm geweckt worden. Und er stößt einen Schrei aus, dieser Adler. Ihr wisst, wie Adler schreien. Ich kann das jetzt nicht so toll machen. Und breitet seine 3 Meter breiten Flügel aus und fliegt weg und kommt nicht mehr zurück. Ich finde es eine unwahrscheinlich gute Geschichte. Wir Christen, wir sollten eigentlich auch Adler sein. Der Storch hatte vor einigen Wochen oder Monaten auch mal ganz toll darüber gepredigt. Über den Adler. Und hat mich echt sehr angesprochen, vor allem wie er das vorgemacht hat, wie die Küken da aus dem Nest geschubst werden. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Aber wir sollten eigentlich auch das Herz, oder wir haben das Herz eines Adlers, aber wir leben oft nicht so. Wir leben wirklich wie Krampfhennen. Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein bis ans Ende der Welt. Und wenn wir das wirklich beherzigen würden und es glauben würden, was in der Bibel steht, dann würde die Welt heute anders aussehen. Da bin ich ganz fest überzeugt. Ihr werdet diese Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das sagt Jesus vor Pfingsten. Wir haben inzwischen diesen Heiligen Geist empfangen. Und ihr werdet, also nicht ihr sollt meine Zeugen sein, so Ärmel hochkrempeln und jetzt anstrengen, ich muss jetzt Zeuge sein, sondern ihr werdet ganz automatisch meine Zeugen sein. Bis ans Ende der Welt. Die Jünger, die hören das. Und Jesus wird von der Wolke aufgehoben. Himmelfahrt. Und was machen die Jünger? Die fangen jetzt nicht auch an und sagen, boah, toll, wir sind die Superhechte. Wir gehen jetzt mal nach Oberhausen und mieten uns das Zentrum und machen da eine tolle Heilungsveranstaltung zum Beispiel oder das Olympiastadion in München. Sondern es heißt in diesem Text, wenn man die Apostelgeschichte liest, wo es wirklich um Pfingsten geht, sie gehen zurück in die Stadt und verharren im Gebet. Also sie beten erstmal zusammen. Und dann passiert wirklich das Pfingstwunder, dass der Heilige Geist kommt, ein Brausen geht durchs Haus, Feuer kommt, die fangen an in Zungen zu sprechen. Und die anderen Leute, die dabei stehen, hören diese Jünger von den großen Taten Gottes sprechen. Und jeder ist irgendwo angerührt. Manche können das nicht so ganz einordnen, was da passiert und sagen, boah, die sind besoffen, früh am Morgen schon besoffen. Aber sie merken, da ist was, was wir brauchen. Da ist Kraft dahinter. Power ist dahinter. Das ist nicht einfach so geredet und so. Das haben nicht sich Menschen ausgedacht, sondern da ist der Heilige Geist da. Da ist eine übernatürliche Kraft da. Und der Petrus, der hält seine erste Predigt. Es kommen viele Leute zusammen, Schaulustige natürlich, und er hält seine erste Predigt. Eine ganz einfache Predigt eigentlich. Keine Drei-Punkte-Predigt, wie man das heute so oft kennt, oder irgendwie ausgeklügelt, ausgefeilt, sondern eine ganz, ganz einfache Predigt. Und dann steht's auch so in der Apostelgeschichte, als sie aber das hörten, diese Predigt, diese Leute, die dabei sind, ging es ihnen durchs Herz. Die sind voll angesprochen worden dadurch. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie fragen, Petrus, was sollen wir denn jetzt machen? Wir finden es toll, was du sagst und da ist Power dahinter, was du sagst. Es ist nicht nur geredet, sondern da ist wirklich was dahinter. Und er sagt, tut Buße, lasst euch taufen. An einem einzigen Tag kommen 3000 Menschen zum Glauben. Finde ich toll. Wo sieht man das denn heute noch, diese Kraft? An einem einzigen Tag kommen 3000 Menschen zum Glauben. Und die erste Gemeinde hat sich gegründet. Kurze Zeit später geht der Petrus durch die Stadt mit Johannes zusammen. Und sie sehen da einen Mann sitzen an einem Tor. Die schöne Pforte ist es genannt. Wenn von einem Mann die Rede ist in der Bibel, dann ist er mindestens 30 Jahre alt. Ab da war man damals ein Mann. Und seit seiner Geburt ist dieser Mann dahin getragen worden, weil er nicht laufen konnte. Und Petrus sagt, ich habe kein Geld. Geld und Gold und Silber habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Steh auf und du bist geheilt. Und er steht auf und seine Knöchel werden fest, so steht es in der Bibel. Und er läuft und lobt Gott. Da ist wieder Power dahinter. Also nicht erst eine lange Therapie und so, sondern steh auf, du bist geheilt. Was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi steh auf. Und wir erinnern uns, was Jesus gesagt hat, ihr werdet diese Kraft empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und wieder kommen viele Leute zum Glauben. Und jetzt wollen wir das Ganze mal auf uns anwenden. Und Jesus sagt uns das auch, Markus 16, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Und noch krasser finde ich diese andere Textstelle, Matthäus 10, Vers 8, sagt auch Jesus, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt. Also er sagt nicht, ich mache das für euch, sondern er sagt, ihr macht das. Geht hin und heilt die Kranken, ihr, nicht ich. Geht hin, weckt Tote auf. Wahnsinn. Macht ihr das, nicht ich. Reinigt ihr die Aussätzigen. Treibt ihr diese Dämonen aus. Und das ist unser Job eigentlich. Machen wir das. Erleben wir das so. Und ich wünsche mir das, da immer mehr reinzukommen in diese Kraftquelle. Dass wir das so erleben. Das ist eigentlich das normale Christentum. Was in der Bibel drin steht, in der Apostelgeschichte. Und das, was Jesus sagt, macht ihr das, nicht ich. Fangt nicht an zu betteln, Jesus, du weißt, der und die ist schon so lange krank, mach die bitte gesund. Sondern Jesus sagt, mach du das. Du hast diese Vollmacht. Du bist ein Adler. Ich bleibe jetzt mal bei diesem Bild. treib du diese Dämonen aus. Mach du diese Aussätzigen rein. Du hast diese Vollmacht dazu von mir gekriegt. Ihr werdet diese Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet ganz automatisch meine Zeugen sein, wenn ihr das wirklich in Anspruch nehmt. Wenn wir mit irgendwas konfrontiert werden in der Bibel, was wir nicht so erleben, dann muss nicht die Bibel verändert werden, sondern wir müssen uns verändern. Wir müssen uns hinterfragen, stimmt irgendwas in meiner Sichtweise nicht? Auch wenn das schon lang gepredigt worden ist, manche Theologie, ich muss mich auf die Bibel verlassen, was da drin steht. Ich weiß nicht, ich habe schon mal hier gepredigt, da habe ich eine Holzfigur mitgebracht. Wollte euch das so illustrieren mit Leib, Seele und Geist, wie sich das verhält. Vor dem Sündenfall, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat, dass wir einen Geist von Gott bekommen haben. Und dieser Geist wird von dem Heiligen Geist beeinflusst. Es ist ein ständiger Zufluss vom Heiligen Geist zu unserem Geist. Und der ist ganz, ganz wichtig und dominiert über Seele und Leib. Durch den Sündenfall sagt Gott, wenn ihr von diesem Baum esst, von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr sterben. Der Mensch ist gestorben seitdem. Allerdings nicht körperlich, er hat äußerlich weitergelebt, aber der Geist ist gestorben. Dieser Zufluss vom Heiligen Geist war weg plötzlich. Und unser menschlicher Geist ist zusammengeschrumpft. Und wichtig ist jetzt die Seele. Das, was ich sehen kann, das beeinflusst mich. Ich muss jetzt alles beurteilen seitdem. Das Gute und das Böse, ist mein Umfeld jetzt gut? Dann fühle ich mich auch entsprechend, wenn die Situation positiv ist. Oder wenn ich merke, da hat jemand was gegen mich, muss ich das auch beurteilen, dann fühle ich mich entsprechend. Das ist eigentlich ziemlich ätzend, so unter Druck zu sein ständig. Das ist die Folge davon, dass der Mensch wirklich von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen hat. Aber was wir empfangen haben seitdem, ist ein Geist des Todes. Du wirst sterben, sagt Gott. Ein Geist des Todes ist in mir drin. Und alles, was der Mensch anfängt mit diesem Geist des Todes, ist die Folge, es gibt Chaos am Schluss. Der Sünde sollt, ist der Tod, sagt Paulus. Jetzt gibt's die Möglichkeit, da rauszukommen. Deswegen sagt Jesus am Kreuz, es ist vollbracht. Es ist jetzt möglich, wirklich wiedergeboren zu werden, neugeboren zu werden. Das heißt, mein Geist wird neugeboren. Ich bin mit Christus gekreuzigt und gestorben, dieser Geist des Todes. Und Gott gibt mir einen neuen Geist. Eine neue Kreatur bin ich, eine neue Geburt bin ich. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Jesus sagt auch mal, es sei denn, dass jemand, also sein Geist, von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also dieser Bereich, in dem die Kraft Gottes aktiv ist. Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen, aus Wasser und Geist wiedergeboren. Dieser Geist, den wir bei der Wiedergeburt kriegen, ist ein Babygeist, ein kindlicher Geist. Und wer schon mal so ein Baby auf dem Arm gehabt hat, der weiß, das muss ernährt werden, das muss gefördert werden, dass es kräftig wird, dass Kraft da ist. Es muss ihm zu essen gegeben werden, es braucht ganz viel Liebe. Es muss großgezogen werden, es muss mündig werden. Diesen Ausdruck braucht die Bibel. Mündig. Paulus schreibt mal an einer anderen Stelle, ich konnte überhaupt nicht zu euch reden, an die Korinther schreibt er damals, weil ihr das überhaupt nicht begriffen habt. Euer Geist, der war noch unmündig. Ich konnte euch nur Milch zu trinken geben. Also ganz seichte Sachen. Ich möchte euch aber lieber feste Speise geben. Was euch wirklich weiterbringt im Glauben, wo die Kraft Gottes wirklich durchkommt. Ganz interessant fand ich auch die Stelle im Lukas-Evangelium, da steht, dass auch Jesus reifen musste. Der war nicht plötzlich wirklich so vollmächtig. Lukas 2, 52, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Also Jesus hat sich auch dafür entschieden, ich möchte reifen, ich möchte meinen Geist reifen lassen, um in diese Kraft reinzukommen, die wir wirklich ganz dringend brauchen. Es ist in der Bibel immer wieder die Rede davon, dass wir ein Erbe antreten sollen. Wir sollen was in Anspruch nehmen, was Gott uns hinhält. Genauso wie dieser Mann den Adler auf dem Arm nimmt und sagt, Adler, flieg doch. Wir sollen ein Erbe in Anspruch nehmen. Das hält uns Jesus bereit. Es steht vor uns auf dem Tisch, der ist gedeckt, reich gedeckt, und wir sollen das nur in Anspruch nehmen. Das Problem ist, dass wir das nicht wollen. Wir wollen lieber so Hennen bleiben, die nach ihren Würmern scharren. Galater 4 steht, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr ist über alles, sondern er ist unter Vormünder und Verwalter gestellt, bis zu der von dem Vater festgelegten Frist. So auch wir. Da setzt sich der Paulus mit rein in diese Reihen. Als wir noch unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Elemente der Welt. Also das, was ich gerade erzählt habe. Was ich sehe, das bestimmt mich dann. Kennt ihr bestimmt auch, in früheren Zeiten, wo es noch richtige Monarchien gegeben hat, Könige, die haben meistens das Königtum auf ihren Sohn weitergegeben. Und wenn der Vater, König, leider zu früh gestorben ist und der Sohn war gerade erst 2, dann hat oft die Mutter das übernommen. Königin, die hat das ganze Reich verwaltet. So ist es auch hier. Der 2-Jährige, der kann auch noch nicht König sein über ein ganzes Königreich. Ein Vormund hat das Ganze übernommen. Wir müssen wirklich wissen, dass Gott ein Erbe für uns bereithält und dass wir reinkommen in dieses Erbe. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, sagt Jesus, dann wird euch alles andere zufallen. Und dieses alles andere, das ist für uns oft so wichtig. Wir schauen nur auf dieses alles andere, was wir brauchen zum Leben und sind überhaupt nicht daran interessiert, was haben wir eigentlich? Wie könnte unser Leben jetzt eigentlich aussehen, wenn wir uns wirklich völlig auf Jesus verlassen würden? Was würde er uns geben? Und deswegen wird gefightet da draußen. Wir wollen uns mal Gedanken machen, was ist dieses Erbe eigentlich? Wie sieht dieses kraftvolle Leben aus, dieses Ich werde euch den Heiligen Geist schicken, diese Kraft in unserem Leben? Schon im Alten Testament sagt Gott, liebes Volk Israel, ich werde euch rausführen in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und ihr werdet in einem Land drin wohnen, in Häusern, die habt ihr überhaupt nicht gebaut. Tolle Häuser. Und ihr werdet euch von Weinbergen ernähren, die habt ihr nicht angelegt. Genauso Olivengärten, das was damals wirklich wichtig war. Und da durften die leben. Ich möchte, dass ihr euch freut vor mir. Dass es euch gut geht, dass ihr gut drauf seid, dass ihr tanzt, dass ihr mich lobt. Das soll euer Lebensinhalt sein. Dass ihr mich anbetet dafür, dass ihr einfach Danke sagt dafür. Und ihr müsst nicht euch die Ärmel hochkrempeln und euch anstrengen, ein gutes Leben zu führen, sondern ich will euch das alles schenken. Oder ich möchte hier nur herausgreifen, Psalm 37 zum Beispiel, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Lass dir diesen Psalm mal auf der Zunge zergehen. Habe deine Lust am Herrn, Lust haben wirklich an Gott. Boah, toll. Dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt, was du brauchst zum Leben. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn, hoffe auf ihn oder harre auf ihn. So wird er handeln. So wird es dir wohlgehen. Also krampf dich nicht ab und mach dir keine Sorgen um deine Zukunft. Ich habe dies in deiner Hand, es ist Gerechtigkeit. So definiert die Bibel Gerechtigkeit. Und das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist dieses Land, in das Gott dich reinführen möchte, dein Erbe. Wenn du das annimmst, dann wirst du Kraft erleben in deinem Leben. Die auf den Herrn harren, das ist alles Psalm 37, oder die auf den Herrn hoffen, die werden das Land besitzen. Sie werden ihre Lust haben an Fülle von Heil, also körperliche Heilung. Sie werden an Lust haben an Fülle von Heil. Gott möchte keine Krankheit. Oder Matthäus 6, mach dir keine Sorgen. Die Vögel, die legen sich keine Scheunen an, um alles, was sie sammeln, irgendwo zu sammeln für spätere Zeiten. Weil sie wissen, Gott versorgt sie. Oder die Lilien auf dem Feld, das sind alles so Bilder, die Jesus braucht, sind ganz toll gekleidet. Salomo hatte nicht so tolle Klamotten. Das möchte Gott dir schenken. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Alles wird dir zufallen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dieser Gerechtigkeit. Du bist sein Kind und ein Kind wird vom Vater versorgt. Und dies alles wird dir hinzugefügt werden, zufallen. Du musst dich nicht anstrengen drum. Und denk jetzt nochmal dran, diese Vollmacht, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, Aussätzige zu reinigen. Du hast diese Vollmacht. Nimm dieses Erbe in Anspruch. Es ist wirklich unsere Entscheidung, was wir tun wollen. Möchte ich wirklich so eine Henne bleiben? Auch wenn mir alle anderen das erzählen, das ist ganz normal. Wunder gibt's heute gar nicht mehr. Übernatürliches gibt's heute gar nicht mehr. Und es ist blauäugig zu denken, dass Gott mich versorgt. Du musst schon selber Hand anlegen. Das ist eine Lüge. Das ist wirklich eine Lüge, die der Teufel einstreut. Vielleicht schon seit Generationen. Genau. Jesus möchte uns wirklich in eine ganz neue Dimension reinführen. Eine ganz neue Dimension an Glauben. Epheser 1, Vers 18, da betet der Paulus, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und welchen Reichtum an Herrlichkeit er den Heiligen beschieden hat. Wow. Ich lese nochmal vor, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit wir sehen können, dass wir wirklich das wahrnehmen, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, nämlich Adler zu sein. Und welchen Reichtum an Herrlichkeit er den Heiligen beschieden hat. Das hat er schon beschieden. Es steht wirklich dieser reich gedeckte Tisch da. Wir müssen nur zugreifen. Ich habe in einer anderen Gemeinde mal gepredigt und habe dazu einen Kühlschrank mitgebracht. Die Leute haben vorher gedacht, was will er denn mit diesem Kühlschrank hier? Und es war spannend. Das hat man gemerkt, das war eine Spannung. Hat man nicht alle Tage so. Ich wusste nicht, ob ich den Kühlschrank durch eure Tür mitbringe. Das war das Problem heute, deswegen habe ich jetzt keinen Kühlschrank dabei. Der größte als unser. Wie bitte? Der größte als unser Kühlschrank. Weiß ich gar nicht. Ja. Okay, wir haben inzwischen angeschlossen bei uns zu Hause, deswegen war es ein bisschen schwieriger. Dieser Kühlschrank, der war gefüllt mit allem, was man sich vorstellen kann, zu essen, zu trinken, alles. Unser Problem ist, wir sitzen vor dem Kühlschrank und die Leute reden uns ein und sagen, da ist überhaupt nichts drin in diesem Kühlschrank. Die Theologen, was weiß ich, Generationen von Christen, da ist überhaupt nichts drin in diesem Kühlschrank. Lass den lieber mal zu. Oder sie sagen, es ist vielleicht doch was drin in diesem Kühlschrank, aber es ist nicht so gut für dich. Das ist Quatsch, das ist eine Lüge. Und was machen wir? Wir begnügen uns mit so einer Handvoll Kartoffelchips, vielleicht abgestandenes Cola. Bäh. Oder verhungern vielleicht sogar vor dem gefüllten Kühlschrank, weil wir unser Erbe nicht antreten. Weil wir so dumm sind und uns das einreden lassen, einflüstern lassen vom Teufel. Und das will ich nicht mehr. Ich will wirklich reinkommen in diese Identität, die mir Jesus gegeben hat. Als die Kundschafter aus dem verheißenen Land wieder zurückkommen, die Mose ausgeschickt hat, Josua und Kaleb, bringen die eine riesengroße Traube mit. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte. Mussten zwei Leute tragen, so groß war diese Traube, die es da in diesem Land, wo Milch und Honig fließt, gegeben hat, die dort gewachsen sind. Und sagen, boah, das kriegt ihr alles, diese Dimensionen, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Und die Leute fangen an, nee, wollen wir lieber nicht und wir wollen lieber zurück nach Ägypten und ja, Dummheit, einfach nur Dummheit. Ich sage nochmal, unsere Gesellschaft würde anders aussehen, wenn wir Christen wirklich in dieser Vollmacht drin leben würden, wenn wir das in Anspruch nehmen würden, was Jesus uns gegeben hat. Bin ich fest davon überzeugt. Vielleicht das als krönendes Beispiel an Erbe, an Verheißungen, die Gott uns gibt, Hebräer 4. Es ist eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Wir sind das Volk Gottes und wir sollen in Ruhe leben. Wir sollen nicht aufgekratzt sein wie so eine Hühnerschar, Chicken Run, die dann durcheinander rennen. Und habt ihr schon mal Hühner rennen sehen? Ich finde, das sieht ziemlich albern aus, wenn die rennen. Wir sollen in Ruhe leben. Egal wie es um uns herum aussieht. Jesus war damals mit seinen Jüngern im Boot und es war ein Sturm. Und Jesus sagt, wo war euer Glaube, ihr Kleingläubigen? Jesus hat diesen Sturm gestillt. Und diese Ruhe sollen wir in uns tragen. Ich sage nochmal, egal wie es in deinem Leben im Moment aussieht. Frieden. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, sagt Jesus, sondern meinen Frieden. Der höher ist als alle Vernunft, alles als menschliche Denken. Jesus sagt, in dir und in mir ist derselbe Geist. Darfst du dich jetzt angesprochen fühlen? In dir und in mir ist derselbe Geist, dieselbe Kraft, dieser selbe Heilige Geist, durch den Gott damals die Erde geschaffen hat. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. In dir und in mir ist derselbe Geist, der damals das Meer geteilt hat. Dieselbe Kraft. Du hast diese Kraft in dir. In dir und in mir ist derselbe Geist, der damals bei Elia war. Ich möchte jetzt nur ein Beispiel rausgreifen aus dem Alten Testament. War Zeit der Hungersnot und er ist übernatürlich versorgt worden. Morgens und mittags wurde Elia versorgt an diesem Bach Krit von Raben. Da kommen Raben geflogen und lassen so ein Lunchpaket abfallen. Fleisch und Brot. Übernatürlich. Dieser Elia hat das Öl und das Mehl einer Witwe nicht ausgehen lassen. Es war Hungersnot und die hatte wirklich nur noch ein paar Tropfen von Öl oder eine Handvoll Mehl. Und es ist geflossen und gerieselt. Unwahrscheinlich. Es ist nicht ausgegangen. Diese selbe Kraft ist in uns heute. Und er hat den Sohn dieser Witwe auch zum Leben zurückerweckt. So viel zum Thema Tote auferwecken. Diese selbe Kraft, die Jesus damals in die Welt gesetzt hat. Der Heilige Geist kam über die Maria und die ist schwanger geworden. Ist auch in uns. Diese selbe Kraft, durch die Jesus damals Wunder und Zeichen getan hat und diese selbe Kraft, durch die Jesus auferweckt worden ist, diese Auferstehungskraft ist auch in uns, dieser Heilige Geist. Wenn wir das möchten, wenn wir Jesus sagen, ja, ich möchte da reinkommen in diese Dimension, ich trachte nach deinem Reich und möchte alles andere mir zufallen lassen. Wir sollen Botschafter sein. Leute, die diese großen Trauben tragen können und den anderen Leuten vor Augen halten. Wir sollen diesen Kraftstrom durch uns von Jesus oder vom Thron Gottes durch uns zu anderen Leuten fließen lassen. Ja, vielleicht noch so ein Beispiel. Wir sollen nicht so ein, ich hoffe, er hört jetzt nicht zu oder hört die Predigt irgendwann, wir sollen nicht so ein netter Thomas Gottschalk sein, der immer nur lächelt und nett ist einfach, sondern wir sollen Braveheart sein. Ihr kennt den Film? William Wallace, ja, der gekämpft hat, der eine Vision gehabt hat für sein Leben und es dann auch erreicht hat. Jesus möchte Kämpfer haben für sein Reich, eine Armee. Wir erleben so wenig von der Kraft Gottes in unserem Leben, weil wir noch nicht reif sind, weil wir noch nicht mündig sind. Und würdest du deinen Geldbeutel, ich glaube, ich habe meinen dabei, einem Säugling geben? Der isst den auf, zum Beispiel, ja, wir haben, ja. Da ist dein ganzes Geld drin, das letzte Gehalt, deine ganzen Karten sind da drin. Wir sollen reif werden, wir sollen mündig werden, wir sollen dafür sorgen, dass unser Geist wirklich wächst. Dieser babyhafte Geist soll stark werden, dass wir in diese Dimensionen reinkommen. Dass wir wirklich Kranke heilen, Tote auferwecken, Dämonen austreiben, Aussätzige reinigen, dass wir in dieser Vollmacht auch leben. Und ich möchte euch zum Schluss einen Text vorlesen. Über den bin ich heute Morgen beim Bibellesen gestolpert und habe gemerkt, der passt unwahrscheinlich gut jetzt zur Predigt. Epheser 4, die Verse 11 bis 14. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Wozu? Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Und das Ziel? Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi, zum Adler. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Ich wünsche mir das für mein Leben und ich wünsche mir das für uns als Gemeinde, dass wir immer mehr reinkommen, dass dieser fünffältige Dienst, von dem hier die Rede ist, da wirklich greift, dass es wirklich Propheten gibt, die das Wort Gottes in unsere Situation reinsprechen, dass wir merken, dass da Kraft ist, dass Leben fließt, dass wirklich was wächst, dass wirklich Kranke geheilt werden bei uns und diese ganze andere Liste auch noch. Lasst uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass du das vollbracht hast am Kreuz, dass wir nicht mehr selber uns abkrampfen müssen, dass wir nicht Hennen sein müssen, Jesus, sondern dass du uns berufen hast, wirklich deine Kinder zu sein, deine Hausgenossen, dass wir mit dir unter einem Dach leben dürfen, dass du in uns lebst, Jesus. Nicht mehr wir selber leben, sondern du lebst in uns, Jesus, und deine Kraft, die soll wirklich fließen vom Thron Gottes zu uns und dann zu anderen Menschen. Ich danke dir, dass du redest, Jesus, und dass unser Leben übernatürlich ist, dass wir uns nicht an den Elementen dieser Welt orientieren müssen, sondern an dir, an deinem Wort, Jesus. Wir wollen uns füllen lassen damit, auf den Geist säen, Jesus, dass er wächst und dass wir ernten können dann auch. Jesus, wir wollen dich erleben. Amen. Okay, ich darf das Lobpreisteam bitten, wenn es eins gibt.